herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch, deinem Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben und auch dein Podcast für immer mehr Stärkenarbeit. Heute habe ich wieder ein wundervolles Gespräch mit einer ganz wundervollen Gästin, sage ich nicht so gern, ich sage lieber Gast, mit einem wundervollen Gast, nämlich mit der psychologischen Psychotherapeutin Nora Dietrich. Nora Dietrich hat mehr als 10 Jahre Erfahrung in der stationären und ambulanten Psychotherapie. Sie ist jetzt als Expertin, Speakerin und Gründerin von der Firma Between People unterwegs und unterstützt Organisationen dabei, mentale Gesundheit auf die Agenda zu setzen und Beziehungen als Klebstoff für Innovation zu verstehen. Nora wurde 2023 als LinkedIn Top Voice für Work-Life Balance und von der Zeitschrift Personalwirtschaft als Kopf des Jahres für den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement ausgezeichnet. Wow! Ich kenne diese Frau persönlich. Ich durfte sie im Rahmen einer Ausbildung kennenlernen. Darauf nehmen wir dann auch nochmal Bezug. Und ab dem ersten Moment hat mich Nora begeistert, weil sie ihr Thema, ihr Herzensthema Mental Health so echt, so persönlich und gleichzeitig so groß voranbringt. Sie denkt groß, sie überzeugt, sie ist wahnsinnig professionell und sie überzeugt mit persönlichen Geschichten. Hör mal rein, vielleicht bist du auch so begeistert wie ich von Nora und von ihrem neuen Buch Mental Health at Work, was wir in dem Zusammenhang besprechen. Dich erwartet eine Folge mit vielen konkreten Tipps und ganz vielen Gedankenanstößen. Viel Spaß damit. Wie schön, liebe Nora Dietrich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Nicole. Ich habe mich sehr gefreut, dich heute eine Stunde lang sehen zu dürfen.
Ja, Wahnsinn. Und ich habe schon im Vorgespräch gesagt, eine Stunde reicht eigentlich gar nicht. Keine Angst, es wird nicht viel länger. Aber ich habe so viele Fragen und ich bin so gefühlt in diesem Thema drin, weil wir uns in letzter Zeit ja glücklicherweise auch häufiger gesehen haben und ich das wunderbare Geschenk hatte, bei deiner Lesung dabei zu sein, bei deiner Book Release Party, was ein ganz besonderer Moment war. Und ja, jetzt seit, ich glaube, einer guten Woche dein Buch in den Händen halte und immer wieder reinlese, auch in Vorbereitung zu diesem Gespräch. Aber genug geteasert, liebe Nora, wer bist du eigentlich und wofür schlägt dein Herz?
Ja, mein Name hast du schon verraten, Nora. Ich bin 36 Jahre alt und bin von Hause aus Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und jetzt seit mehr als 6 Jahren in der Organisationswelt unterwegs, weil mein Herz für mentale Gesundheit hochschlägt und ich irgendwann festgestellt habe, okay, ich brauche ein bisschen mehr systemischen Impact, also raus aus dem 1:1, was ich sehr liebe. Aber ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, was können wir machen, damit Menschen nicht unbedingt immer im 1:1 landen müssen, sondern wir vielleicht systemisch schon Strukturen bauen, die Gesundheit tatsächlich mitdenken. Und dafür lebe und brenne ich. Genau, und habe das jetzt eben in das Buch gegossen, Mental Health at Work. Aber neben all dem bin ich vor allen Dingen Mama von einem 2-jährigen Sohn. Also es ist wild. Du siehst ein ordentliches Ich. Unter mir sieht es chaotisch aus.
Guter Ausschnitt gewählt.
Genau, ich habe den professionellen Ausschnitt gewählt heute. Aber genau, ich bin Mama, ich bin natürlich Partnerin und ich liebe Reisen und Lesen. Deswegen war das Buch eben auch so ein Weg, wo ich dachte, ja, auch wenn es ein langsames Medium ist, was vielleicht so an Moderne verliert, ist das genau mein Medium. Und freue mich heute sehr, bei dir zu sein.
Wie schön. Und man hört schon raus, finde ich, wenn du dich so vorstellst damit, dass das offensichtlich ein wirklich großes Herzensthema ist. Es hört sich nach einer Vision an. Es hört sich nach was ganz Großem an. Wie ist es dazu gekommen, Nora? Warum ist das so ein wichtiges Thema für dich geworden, dass du sogar den erst eingeschlagenen Weg im individuellen Setting unterwegs zu sein? Du hast dafür ja, das haben wir im persönlichen Gespräch auch mal besprochen, auch viel geopfert und viel reingesteckt. Das ist ja auch ein langer, beschwerlicher Weg, praktisch dann überhaupt erstmal Psychotherapeutin zu werden. Von daher, wie ist es dazu gekommen? Was hat dich da so gerufen?
Ja, also ich glaube, es gibt natürlich die Geschichte, warum ich Therapeutin geworden bin, die ganz viel mit meinem Papa zu tun hat, der selbst Psychologe war und selbst Betroffener ist von einer psychischen Erkrankung, also der Bipolarität 2. Und ich glaube, das hat mich sehr früh sehr nahe gebracht an das Leid, was viele von uns heimlich erleben und damit alleine bleiben und Mich haben Menschen einfach schon immer fasziniert. Also so wie du auf Stärken guckst, so habe ich auf Biografien geguckt und war schon als Kind, glaube ich, Geschichtensammlerin. Weißt du, also es ging noch gar nicht so sehr ums Schreiben, das mache ich heute viel, dass ich Geschichten schreibe, aber auch in diesem Buch habe ich unglaublich viele Lebensgeschichten gesammelt, weil ich glaube, dass wir daran am meisten lernen, am meisten ne, so in die Irritation kommen und denken, warum ist die so und das ganz viel mit uns zu tun hat, aber auch ganz schnell in die Begeisterung und Bewunderung kommen und verstehen, hey, Menschen haben selten ein geradliniges Leben und darin steckt eigentlich das Spannende. Ne? Also es ist nicht schön, dass wir alle eigensinnig, chaotisch, verletzlich sind und wäre es nicht noch schöner, sich darin zu begegnen. Und das war, glaube ich, so der Weg in die Psychotherapie und dann war ich 2018 fertig damit. Und in dem Moment wurde ich gefragt von zwei Menschen, nämlich einmal meinem Stiefpapa und einem Freund, ob ich mir vorstellen könnte, auch mal die Wirtschaftswelt zu, ja, einfach so mal nachzufühlen. Und hätte man mich das am Anfang meines Studiums gefragt, wäre ich absolut radikal dagegen gewesen, weil ich überhaupt kein Interesse an der Wirtschaft hatte und dachte, was soll ich da? Ich möchte nicht reiche Menschen reicher machen und war so ganz missionarisch auf der Ebene unterwegs und habe dann aber irgendwann schon in der Therapie immer wieder festgestellt, wie wichtig Arbeit ist, sowohl als Zufluchtsort in Momenten, wo das Leben privat uns vielleicht unglaublich große Steine vor die Füße wirft und Arbeit uns dann so ein Gefühl von Wirksamkeit gibt, von Community, von Sinn, von Kompetenz, was wir vielleicht im privaten Leben gerade nicht spüren. Und ich habe aber auch die Kehrseite erlebt, nämlich dass Arbeit viele Schattenseiten wirft und für viele ein extremer Stressfaktor ist. Und ich mich gefragt habe, kann ich Arbeit so ein Stück weit mitgestalten, dass sie eben eher Ressource wird als Stressor. Und das war mir ganz wichtig. Also auch, weil zum Beispiel Menschen wie mein Papa heute nicht mehr arbeiten, aufgrund der psychischen Erkrankung. Und ich mich gefragt habe, ist das immer der Exit? Also ne, braucht es immer den Exit oder können wir Systeme schaffen, die beides ermöglichen? Also wo sich tolle Leistungen, tolle Ideen und psychische Erkrankungen nicht ausschließen müssen. Und das ist so ein bisschen meine Mission. Ich glaube, ich war schon immer jemand, dass wenn ich eine Idee hatte, dann habe ich mich das GPS darauf eingeloggt und dann bin ich auch nicht mehr davon abgekommen. So bin ich einfach, dass ich ganz viel, glaube ich, Gestaltungskraft in mir habe und das auch manchmal zu laut wird. Aber so bin ich, genau. Und ich liebe einfach die Arbeit mit Menschen und die Arbeit mit kreativer Konzeption. Und das ist in der Psychotherapie begrenzt möglich. Ne? Also sich kreativ auszuleben und laut zu sein, das gehört da nicht so richtig hin. Deswegen brauchte ich noch so einen zweiten Weg. Eine lange Antwort auf eine kurze Frage.
Ja, aber total schön. Und weil du dadurch ja schon so den Raum jetzt so aufgemacht hast für das, was wir jetzt besprechen. Ich bin ganz viel, wahrscheinlich auch aus eigener Betroffenheit, mit dem Thema Mental Health oder Selbstfürsorge ist wieder ein ganz anderes Wort, aber da gibt es ja viele Worte, die da so ein bisschen das auch füttern, aber mit dem Begriff Mental Health und all das, was darunter gehört, schon seit mehreren Jahren unterwegs und habe viel dazu gelesen, mich damit auseinandergesetzt. Du weißt von mir, ich hatte ja selbst einen Burnout 2012 und andere Stolpersteine, von daher, es war für mich immer schon ein Thema, auch in den Coachings. Und trotzdem muss ich sagen, hast du mich auf eine ganz besondere Art und Weise jetzt abgeholt. Ich habe dich im November auf der Bühne erlebt, im letzten November, weil wir gemeinsam eine Fortbildung machen, NWMS in Hamburg. Und da hatten wir die große Freude, dich als Referentin zu erleben zu dem Thema. War damals schon sehr beeindruckt von dieser Kombination aus Persönlichkeit, Verletzlichkeit. Du machst dich wahnsinnig verletzlich auf einer großen Bühne, indem du teilst. Und das machst du auch in deinem Buch. Und gleichzeitig aber auch so eine unglaubliche Professionalität gepaart mit diesem Blick, mit diesem Metablick auf Studien, auf wo entwickelt sich die Welt hin. Also du verbindest da dieses zutiefst Persönliche und ich habe den Einzelnen im Blick mit diesem großen Blick und mit dem systemischen Blick, den du ja auch angesprochen hast.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast oder ob ich einfach reagiere.
Reagiere gerne, wenn du darauf reagieren magst, genau.
Ja, also ich glaube, meine Theorie ist so ein bisschen, dass ordinary lives can change the world. Also, dass ganz gewöhnliche Erfahrungen, dass die Welt verändern können. Weil wir in einer Welt leben, wo es immer um Außergewöhnliches geht. Weißt du, ich muss außergewöhnlich kompetent sein, außergewöhnlich bekannt, außergewöhnlich erfolgreich. Und ich glaube, dass in dieser Echtheit von den menschlichen Momenten eigentlich ganz viel Veränderungskraft steckt. Ne, weil wir alle das Gleiche erleben, aber nie darüber sprechen. Und darunter aber ja die Wurzel der Probleme liegen. Ne? Also dieses Gefühl von sich nicht zeigen zu dürfen, immer so im Impression Management zu sein. Was denkt ihr von mir? Bin eine ganz tiefe Einsamkeit erleben gerade. Und ich so das Gefühl habe, ja, ich glaube, das braucht Verletzlichkeit als Hebel, um zu verstehen, das teilen wir erstmal alle. Also ne, dafür müssen wir uns nicht schämen und damit beschäftigen, wie wir das irgendwie weghalten, sondern das kann tatsächlich ein Antrieb sein. Also auch Traurigkeit, auch Wut, auch Verletzlichkeit können ein Antrieb sein für Veränderung. Und das ist mir total wichtig zu verstehen, hey, wir haben da gerade was angestoßen, auch mit mentaler Gesundheit, mit dem Thema Resilienz, mit dem Thema Stärken. Das sind alles Themen, die einen unglaublichen Aufschwung erfahren haben in den letzten Jahren. Und wir dürfen jetzt nicht aufhören damit. Und ich glaube aber, damit sich das setzt und irgendwie einfach zur neuen Normalität wird, müssen wir jetzt alle anpacken und sagen, okay, ich möchte Teil dieser Bewegung sein. Weil für mich beginnt das bei mir. Also ich kann natürlich von anderen fordern, auch in der Therapie immer fordern, erzähl mal und deine intimsten Ängste und Befürchtungen und Wünsche und selbst aber mich nicht trauen, dahin zu gehen. Und ich glaube, das ist einfach eine Lebensphilosophie, die ich habe, mich selbst als Beispiel zu nutzen, auch um selber zu spüren, wie schwer das oft ist.
Ja, und das verbindet ja auch so sehr, ne? Also wir kennen es von Brené Brown, von der Forscherin auch und Speakerin, dieses Verletzlichkeit macht stark oder schafft halt auch Verbindung. Und das spüre ich auch so sehr in deinem Wirken. Das finde ich total schön.
Dankeschön. Ja.
Yeah. Ich würde gerne, wie gesagt, ich könnte eigentlich 2 Tage mit dir über dein Buch reden, weil es so eine Tiefe hat. Das können wir hier nicht bringen. Also vor dem Hintergrund, liebe Leute, dringend empfehlen, kauft euch das Buch. Aber ich würde gerne exemplarisch in bestimmte Themen reingehen. Was mich besonders angesprochen hat, ist deine Aufteilung, weil sie einen sehr an die Hand nimmt, nämlich diese Struktur gesundes Ich, also letztlich dann gesundes Team, also Blick aufs Team, Blick auf die Führung und Blick auf die Organisationen. Und ich würde gerne in der Zeit, die uns sozusagen zur Verfügung steht, jede Ebene zumindest mal kurz herausgreifen und dort Beispielansätze beziehungsweise dein Buch ist gespickt mit wirklich ganz konkreten Tipps auch letztlich, mit ganz konkreten Ansätzen, da jeweils was herausgreifen und habe so ein bisschen sozusagen meine Hitliste damit gebracht.
Ich bin gespannt, ja.
Ganz toll, wenn wir die gemeinsam entdecken und bespielen würden so ein bisschen. Genau, das gesunde Ich. Was mich da, welche Übung mich da selber sehr berührt hat, du hast sie bei deiner Lesung berichtet und ich durfte sie im November bei dem Mini-Workshop, den wir mit dir gemacht haben, selbst ausprobieren, ist die Übung der roten Linien. Und die kann man ja auch sehr gut rein mental mal nachvollziehen oder in Gedanken nachvollziehen. Kannst du uns da mal reinholen? Was meinst du mit roten Linien?
Ich glaube, wir alle kennen sie. Rote Linien sind so die Momente, wo unser System, also sei es unser Körper, sei es unser Stressempfinden, unsere Emotionen, sei es unsere Familie oder Freunde sagen, hey, es ist eigentlich schon zu viel. Ne? Und die rote Linie eigentlich eine Grenze sein sollte, die uns anhalten lässt und sagt, okay, warte mal, ich muss irgendwas verändern. Ich muss eine Grenze ziehen, ich muss einen Konflikt ansprechen, ich muss ein Projekt fallen lassen, ich muss einfach mal zu Hause sitzen und gegen die Wand starren und mich kurz regenerieren. Ich muss irgendwie was anders machen, als es gerade ist, weil wenn ich so weitermache, kostet mich das immens viel Kraft und Kraft, die ich vielleicht nicht so schnell wiederfinde. Und trotzdem sind das Momente, über die wir rigoros drüber latschen und einfach durchziehen, weitermachen, ne? So Pobacken zusammen und durch und so eine Philosophie haben von, ach, nur noch das eine Mal, ne? Und dann mache ich Pause oder nur noch bis zum Urlaub und dann, ne? Dann erhole ich mich. Und diese roten Linien passieren ganz oft ganz klein im Alltag, aber auch in ganz groß. Das kennst du vielleicht aus deiner eigenen Burnout-Geschichte, ne? Dass es wahrscheinlich große Momente gab, wo du dachtest, rückblickend, ich hätte da längst abbiegen müssen, aber ich habe es nicht gemacht. Und das ist eben so Momente, die mir in der Therapie vor allen Dingen immer wieder begegnet sind, wo Menschen vor mir saßen und sowas gesagt haben wie I'm broken, but I don't remember breaking. Also von einem auf den anderen Tag ging plötzlich nichts mehr. Ich habe nicht mehr funktioniert, ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich saß nur noch heulend am Schreibtisch oder im Supermarkt und ich weiß gar nicht, was los ist, woher das plötzlich kommt. Das berichten auch viele Menschen mit Panikattacken. Ne? Also ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Was ist denn los? Ich habe doch gar keine Angst. Wenn man sich dann hinsetzt und rückwärts guckt, sieht man sie in Neonfarben leuchten, diese roten Linien, die oft schon Jahre zuvor begonnen haben. Also in meinem Fall, ich bin zum Beispiel richtig schlecht im Grenzen setzen, absolute People-Pleaserin. Und das ist natürlich nichts Neues, ne? Sondern das rührt irgendwie aus meiner Kindheit. Das heißt, schon da gab es die ersten roten Linien, aber da kannte ich sie natürlich noch nicht. Aber die mal nachzuvollziehen und zu verstehen, wann bist du zuletzt über eine rote Linie getreten? Warum hast du nicht angehalten? Denn es gibt sehr gute Gründe, warum wir nicht anhalten, sowohl persönliche als auch gesellschaftliche. Und welche Wirkung hat das, wenn wir das auf Dauer tun? Sowohl für uns, aber auch für die Menschen, für die wir ja immer dann besonders da sein wollen, wenn wir drüber latschen, nämlich für unser Team, für unseren Chef, für unsere Familie, für unser Kind, für unsere Partnerin. Und das ist erstmal eine positive Intention, andere über uns zu stellen. Aber die Frage ist, wie lange kann ich das tun? Und darum geht es mir, glaube ich, so ein bisschen so eine Sensibilität eigentlich für Frühwarnzeichen zu entwickeln, für das eigene Leistungsnarrativ, das eigene Narrativ, was Pausen und Stille eigentlich bedeutet, ob das okay ist. Ja, und mit diesem Bild kann ich mittlerweile auch persönlich einfach sehr gut arbeiten.
Ja, kann ich sehr, sehr viel mit anfangen. Und du hast mit uns in dieser Übung, da hast du uns auch praktisch eine rote Kordel in die Hand gegeben. Das fand ich auch sehr, sehr hilfreich, das sozusagen mal zu zweit auch zu reflektieren. Blick zurück. Wann gab es vielleicht zuletzt eine Situation, wo du dachtest, da bin ich an der Grenze. Es muss ja um Gottes Willen nicht gleich der Burnout sein. Das wollen wir nicht jedem wünschen. Aber ich glaube, wir kennen jeder von uns. Jede von uns kennt diese Situation. Das war jetzt eigentlich ein Tacken zu viel. Ne? Da hätte ich mal ein bisschen vom Gas gehen sollen. Und ich mag das gern teilen. Was ich daraus gefunden habe im November letzten Jahres, wir waren, wie gesagt, bei der Fortbildung. Ich war 4 Tage lang in Hamburg. Jetzt habe ich Familie hier, die sind mittlerweile große Mädels, 16 und 20. Und trotzdem mache ich gerne immer noch die Mama und gucke, dass es allen gut geht. Ne? Und wenn ich dann weg bin, vorher alles noch schön machen, noch den Kühlschrank füllen. Und in dieser Mini-Übung habe ich herausgefunden, dass meine rote Linie kurz vor diesen 4 Tagen das Bananenbrot war. Weil ich nämlich dann meinte, es schimmelten so schön vor sich hin oder nicht schimmelt, aber wurden 4 Bananen sehr schwarz. Die guckten mich schon seit Tage an und ich dachte, shit, jetzt bin ich bald weg, jetzt bin ich in Hamburg, dann bin ich mehrere Tage weg. Diese Bananen liegen die ganze Zeit da und wäre doch schön, wenn die Familie meiner Abwesenheit dann auch so ein herrliches Bananenbrot hier hätte. Was habe ich also gemacht? Völlig bescheuert dann noch kurz vor meiner Abfahrt habe ich noch angefangen. Ich habe einen Thermomix, geht relativ schnell, aber trotzdem ein Bananenbrot zu backen. Und im Nachhinein dachte ich, war das notwendig? Hättest du dich nicht einfach in Ruhe sortieren können, nochmal gucken können, was nimmst du mit? Aber nein, es war dann halt so dieses, um Gottes Willen, da noch für die anderen sorgen, die noch einen Blick haben und als Zeichen meiner fantastischen Fürsorge und Überprofessionalität hier noch ein Bananenbrot warm und duftend zu hinterlassen. Und von daher, für mich ist das Codewort, was ich da mitgenommen habe, und das fand ich so schön an der Übung, also nicht nur zu spüren, da gab es so einen Moment, sondern was nehme ich vielleicht auch mit Blick für die Zukunft mit? Ne? Was ist so der typische Trigger? Was ist so die typische Situation? Welche Muster wirken da?
Total. Und das ist ja auch diese Frage nach, was lässt denn unsere Grenzen dann so porös werden? Ne? Weil oft ist es ja, du weißt es eigentlich, gerade du. Ne? Also wir arbeiten in diesem Feld und wir müssen doch wissen, was Frühwarnsignale sind und dass wir uns erlauben dürfen, auf uns zu achten. Und das ist eben immer so dieses Credo. Ich glaube, es fehlt demnächst von uns an Wissen über Gesundheit oder an Wissen über Selbstfürsorge, aber es fehlt einfach an der inneren Erlaubnis, das tun zu dürfen. Und der Automatismus, in dem Moment bei den anderen zu sein oder auch noch die letzten Sekunden in deinem Kalender mit Produktivität voll zu quetschen und sei es nur die Spülmaschine oder, oh ja, die Blumen müssen bei mir geschnitten werden, keine Ahnung, das nicht gehen lassen zu können, weil daran eine Angst hängt oder eine Enttäuschung hängt oder eine Loyalität hängt. Das ist das, worum es mir auch in dem Buch so sehr ging, ne? Weil ich glaube, die Hacks sind das eine, aber mal sich ehrlich zu reflektieren und zu sagen, ja, ich habe diese Entscheidungen immer und immer wieder getroffen und das ist ein Stück weit auch total okay und auch wichtig, gerade als Mama. Ich meine, Selbstaufgabe gehört zur Jobbeschreibung.
Ja.
Nicht immer so sehr bei sich zu sein, aber zu verstehen, dass zwischen sozusagen Egozentrismus und Selbstaufgabe gibt es einen Schieberegler. Ne? So, und je nach Situation brauchen wir ein bisschen mehr Ich oder ein bisschen mehr Wir, ein bisschen mehr Pause und ein bisschen mehr Gas geben. Aber was ich mir wünsche, dass wir alle diesen Schieberegler wieder in die Hand nehmen dürfen und bewegen dürfen. Weil viele von uns haben den auch da irgendwann das GPS, ne, den Regler eingeloggt und das bleibt halt da. Und ich glaube, darum geht es, so eine Sensitivität zu entwickeln und dann zu sagen, muss das jetzt wirklich sein? Dass das Bananenbrot ein Ball, der runterfallen kann. Und das ist nicht schlimm. Niemand weiß, was sie vermissen.
Die ollen Bananen einfach weggeschmissen werden und gut ist.
Genau.
Auch nicht mehr die Bude voll.
Ne, weil die Frage ist ja immer, was sind die Kosten? Ne, und darüber sprechen wir eben so selten.
Die Kosten.
Also was sind die Trade-offs dieser Entscheidungen? Und das finde ich einfach nochmal wichtig einzukalkulieren. Ich finde es toll, ja zu sagen. Ich finde es toll zu sagen, ich möchte das alles machen. Auch du bist total begeisterungsfähig. Aber immer zu fragen, was findet dafür dann nicht statt? Weil irgendwas fällt hinten runter und das ist auch okay. ich will einfach nur so ein bisschen dieses Bewusstsein stärken. Was ist das eigentlich? Und ist das wirklich okay für mich, dass das hinunterfällt?
Und du hast so einen schönen, weil du sagtest schon, sich die Erlaubnis zu geben, es dann auch zu lassen. Und du hast auch so schön geteilt, das habe ich im Buch jetzt noch nicht gesehen, aber wahrscheinlich ist es auch drin. Ich habe es im Post gelesen und nutze es seitdem, diesen Dreiklang zwischen spotted, stop it und swap it. Was ist damit gemeint, Nora?
Ja, also Verhaltensänderung klingt ja immer so einfach, ne? Ja, erkenne deine Muster und dann machst du alles anders. Und ich stand dann da und dachte, als Psychotherapeutin kenne ich meine Muster. Ich kann sie dir auf 20 Flipcharts malen. Und trotzdem, nowhere near to live them. Und ich glaube, wenn wir sowas realisieren, also ja, ich mache das auch, Punkt. Dann zu sagen, okay, eigentlich geht es darum, in dem Moment es zu erkennen, also spotted, so, ne, ich kriege eine E-Mail mit einer Anfrage für irgendeinen Job, wofür ich eigentlich keine Kapazität habe und ich haue schon in die Tasten, ja, total gerne, gar kein Problem, ne, mit ersten Terminvorschlägen. In dem Moment zu merken, warte mal, was mache ich hier eigentlich? Also spotted. Stop it heißt dann Finger von der Tastatur und, ne, dann sozusagen zu sagen, swap it. Also gibt es was, was ich alternativ anders machen kann? Zum Beispiel, statt sofort zu antworten, zu sagen, ich nehme jetzt mal einen Tag Zeit und überlege, habe ich die Zeit für den Job? Habe ich die Kapazität? Habe ich Lust? Was fällt hinten runter, wenn ich dazu Ja sage? Und dann kann ich vielleicht am nächsten Tag den Laptop öffnen und sagen, trotzdem von Herzen, ja, super gerne. Oder von Herzen, nein, es passt leider gerade nicht. Ein kleines Beispiel. Na, aber das ist genauso wie, wenn wir uns gesünder ernähren wollen, zu sagen, hey, ne, da steht irgendwie die Snickers und da steht der Apfel. Ne, mein Arm geht natürlich sofort zum Snickers, aber das zu merken und zu sagen, warte mal ganz kurz, wer will ich eigentlich sein? Ah, ich will jemand sein, der mehr auf sich achtet, der gesünder lebt. Und in dem Moment zu sagen, dann nehme ich den Apfel, auch wenn der vielleicht erstmal unsexier ist als das Snickers.
Und wie schön darüber nicht ich sollte oder ich müsste, sondern wer will ich eigentlich sein? Ne? Dieses positive Selbstbild für sich selbst zu kreieren, das sagt, also es predigt mir keiner, es sagt mir, schreibt mir keiner vor, sondern ich kreiere es selbst. Wie schön.
Na, also so, ich glaube, das vergessen wir ja auch manchmal, wenn es darum geht, neue Gewohnheiten zu bauen. Ist ja nicht nur, ich will dreimal in der Woche beim Sport sein, sondern ich will vielleicht, ne, eine bewusstere Person sein oder eine ausgeglichenere Person oder eine attraktivere Person, was auch immer die Motivation ist, aber zu verstehen, auf welches große Ziel zahlt das ein. Das ist, glaube ich, das, was wir ja auch diskutiert haben, auch bei der Lesung, so diese Idee, wenn du Menschen fragst, was ist ihnen das Wichtigste auf der Welt, würde niemand Arbeit sagen. Aber wir entscheiden tagtäglich, dass Arbeit das Wichtigste ist, wenn wir uns die Art und Weise angucken, wie wir mit Zeit umgehen. Ne? Und ich glaube, diese Brüche, die tun weh, die zu realisieren. Und auch bei mir gibt es viele Geschichten dazu, die mir wehgetan haben, zu realisieren, dass ich nicht lebe, was ich leben will und vor allen Dingen nicht bin, wer ich sein will. Nämlich vielleicht die gute Freundin, die präsente Mama, die vielleicht besonders weitgedachte Speakerin, was auch immer. Ne? Aber dass ich dem eigentlich gar nicht treu bin, weil ich mich so verwirre in zu vielen Ja's, sodass ich nicht mehr in der Lage bin, diese Qualität oder diese Person sein zu können für andere.
Alleine über dieses Grenzen setzen könnten wir jetzt eine Folge alleine machen. Bei mir entsteht gerade wie so eine Art Mindmap oder so Zweige im Kopf. Gerne würde ich dann noch zwei Sachen, die ich auch von dir aufgegriffen habe, mit reingeben und dann gerne auf die nächste Ebene noch, damit wir sozusagen da noch ein Stück weiterkommen. Das eine, was ich aufgreifen wollte, ich fand wahnsinnig schön im anderen Podcast-Interview, wo du warst bei Nils Behrendt in Healthwise, hast du so ein wieder so schlau, und ich finde ja immer so schlau, was du alles sagst. Also im positivsten Sinne, jetzt nicht komisch klingen oder so. Ich bewundere das einfach auch. Da hast du so schlau gesagt, die Grenzen, wenn ich Grenzen setze, tut das meist eher Menschen weh. Ich krieg's nicht ganz zusammen, die mir nicht so nahe stehen, als die, die mir nahe stehen und die mir eigentlich wichtig sind. Irgendwie so hattest du es formuliert.
Also ich hab, glaube ich, gesagt, dass Grenzen stören vor allen Dingen diejenigen, die davon profitieren, wenn du keine hast.
Wow, genau. Also das ist natürlich mega auf den Punkt.
Ne, also weil, wenn man mal drüber nachdenkt, warum, also unsere größte Angst bei Grenzen, wenn man die meisten Menschen fragt, ist, dass sie Angst haben, Ablehnung zu erfahren, andere zu enttäuschen und damit sozusagen aus diesem Gefallen oder Wohlwollen rauszufallen, ne, und dann als nicht so zuverlässig zu gelten, nicht so kompetent zu gelten. Das ist die größte Angst, ist diese zwischenmenschliche Beziehungskomponente. Und wenn man das realisiert, dann kann man sich ja fragen, okay, ich habe das in der Therapie immer und immer wieder erlebt, ne? Zum Beispiel Mütter, die sehr selbstaufgebend waren, zu einem Punkt, dass die Wut zu laut wurde, dass sie selbst zugrunde gegangen sind, dass, ne, also einfach sie selbst nicht mehr stattgefunden haben. Und wenn man dann anfängt, diesen Menschen beizubringen, für sich einzustehen, ne, zu Dingen Nein zu sagen, das Bananenbrot nicht zu backen, dem Partner nicht noch die Füße zu waschen gefühlt abends, und da, ne, also, ne, und da auf eine negative Reaktion stößt und auf Menschen stößt, die einen versuchen, wieder in die alte Rolle zurückzudrängen, dann liegt das häufig daran, dass sie davon profitieren, dass du alles machst. Weil wenn du die Spülmaschine jetzt nicht mehr ausräumst, heißt es, andere müssen es tun. Wenn du für deinen Chef das Projekt nicht still und heimlich vorbereitest und er seinen Namen draufschreibt und du dazu Nein sagst, heißt es, er muss es selber machen. Das heißt, wenn man auf Abwehr stößt bei Grenzen, dann ist das nicht immer der Fall, aber oft der Fall, weil es unbequemer für dein Gegenüber wird. Und dann muss man sich fragen, ist das hilfreich oder nicht? Und das war für mich nochmal total wertvoll, weil Menschen, die dich wirklich lieben, jetzt zum Beispiel in der Partnerschaft oder Menschen, die wirklich deine persönliche Entwicklung im Blick haben und für dich das Beste wollen, die finden das vielleicht auch kurz blöd, dass sie das jetzt übernehmen müssen, aber sie verstehen im Großen und Ganzen, warum das wichtig ist. Und ich glaube, da
hat uns dann auch noch erklärt, ne, und was ausspricht.
Ja.
Weil Thema Selbstaufgabe ist ja häufig auch mit dem Aspekt verbunden, schwer um Hilfe bitten zu können. Ne? Selbst für alle da zu sein und zu helfen, was so habe ich gelernt und das hat mir sehr geholfen, ja, mega egoistisch ist. Ich helfe allen, aber kann selber nicht um Hilfe bitten.
Ja, und es wirkt leider auch zu stark. Ne? Also das habe ich auch. Also ich kenne das ja auch, das teile ich auch im Buch, dass ich extrem unabhängig groß geworden bin. Also Hyper-Independence würden wir das nennen in der Psychotherapie. Und das hat natürlich eine extreme Stärke im Außen. Leute denken immer, boah, was die alles wegrockt und ne, wie die das alles hinkriegt und projizieren so starke Bilder auf mich, was aber wirklich häufig dazu führt, dass sie auch nicht mehr fragen, ob ich Hilfe gebrauchen könnte oder wie es mir wirklich geht, ne? Weil das so eine Distanz schafft. Und wenn ich es dann zusätzlich auch nicht hinbekomme, dann um Hilfe zu fragen, dann wird das wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Also ich bin allein, ich muss es allein hinkriegen und es ist sowieso niemand da. Und das verstärkt sich dann einfach. Ne? Und ich glaube zu verstehen, hey, nur die immer lacht, die lacht wahrscheinlich innerlich nicht immer. Nur die immer alles hinbekommt, heißt nicht, dass das sich innerlich so anfühlt. Ne? Also manchmal auch sich zu trauen, hinter diese Kulisse zu gucken und die Person dann trotzdem zu fragen, ob sie nicht mal was brauchen könnte.
Und sich selbst auch zu fragen, ne? Weil dieses gesunde Ich setzt ja, und da tut es manchmal ganz schön weh, dieser ehrliche Auseinandersetzung mit sich selbst voraus. Also wirklich in Verbindung mit sich zu gehen. Und du hast bei deiner Lesung auch wieder eine böse Frage gestellt. Ich sag ja, du gehst immer dahin, wo es weh tut. Du hast uns gebeten, dass wir selber aufschreiben und den Satz vervollständigen. Wann denke ich, dass ich nichts wert bin oder nicht gut genug
also
bin?
Also manchmal denke ich, dass ich nicht gut genug bin, weil.
Genau, weil. Und dann sollten wir das vervollständigen. Du hast es eingesammelt und teilweise was vorgelesen. Und meine eigene Notiz hat mich so ein bisschen aus dem Latschen gehaut, weil ich dachte, ich weiß es doch eigentlich so viel besser. Wie blöd bin ich eigentlich so ungefähr? Gleich sich nochmal einen auf den Kopf gehauen. Weil was bei mir auf dem Post-it stand, war, wenn ich nicht genügend schaffe. Autsch. Bananenbrot. Autsch. Bei einem Menschen, der begeisterte Energie ganz weit vorne hat, sich da auch neue Projekte einsammelt und dann noch meint, sie alles schaffen zu müssen. Also es ist schon, ja, also diese Auseinandersetzung mit sich selbst kann sehr unangenehm sein, aber es führt einen ja immer ein Stück weiter.
Total. Und für mich ist es eben immer die Frage, willst du am Ende auf dem Sterbebett so hart das klingt liegen und sagen, ja, mein Leben habe ich geschafft. Weißt du, so gerade bin ich so ich habe viele To-Dos abgehakt, super, aber war eigentlich emotional nie da, wo ich hätte sein sollen. Und ich glaube, so geht's vielen von uns. Ne? Also das ist diese Idee von dieser, ich mag das Wort nicht gerne, aber toxische Produktivität, dieses ewig...
Dieser Erschöpfungsstolz, von dem du
genau,
auch sprichst.
Ne? Genau, also ich bin erst dann was wert, wenn ich total müde und durch bin. Und ich glaube, da steckt natürlich eine total große Gestaltungskraft drin und auch deine Begeisterungsfähigkeit und dein, ich mach das jetzt und ich probiere das aus, ist großartig und bringt dich natürlich auch in Lebenserfahrung, die du sonst verpassen würdest. Aber wenn du nur was wert bist, wenn du alles geschafft hast, und wir wissen alle, die To-Do-Listen haben kein Ende, das ist das, was wir kritisch hinterfragen müssen. So, und für mich war es total wertvoll zu festzustellen, was sind denn die Momente, die Menschen wirklich mit mir erinnern? Also ist das wirklich das Geschaffte? Also dass jemand sagt, oh toll, Nora, wie du jetzt mal wieder 2 LinkedIn-Posts diese Woche geschrieben hast? Nö. Ne? Sondern hey, der Moment, wo wir mit Rotwein auf dem Balkon saßen und keine Ahnung, über Gott und die Welt gesprochen haben. Also wo findet Leben eigentlich statt? Und das ist eben selten auf der To-Do-Liste.
Total. Und das ist jetzt ein ganz schöner Bogen, finde ich, zu dem gesunden Team. Was kann ich letztlich auch als Teammitglied dazu beitragen? Weil dieses Stichwort Präsenz, ne, wirklich in Verbindung zu stehen. Und was mir an dem Kapitel in deinem Buch auch sehr gut gefällt, dass du ganz konkrete Tipps gibst unter dem Stichwort Routinen. Und da würde ich gerne mal so ein bisschen reingehen, weil mein Podcast ist immer mein Anspruch, dass wir da auch so ein bisschen praktische Tipps und Themen mit in die Welt bringen. Was sind denn so Routinen, die du empfehlen würdest für Teams? Da kann ja jeder auch selber vielleicht was bewegen, selbst wenn man nicht Führungskraft ist, für ein gesundes Miteinander und Förderung von Mental Health. Ja.
Also ich glaube, wichtig ist erstmal, dass Teams, die Routinen haben, also die auf Gesundheit einzahlen, die auf Verbindung einzahlen, 5-mal weniger Teamstress erleben als andere Teams. Also das ist nicht nur ein Deko-Artikel im Sinne von, ja, ist ganz nett, da auch mal drüber zu sprechen, sondern es hat einen riesen Impact auf Gesamtgesundheit des Systems Team. Und Routinen können ganz klein sein. Also was viele wahrscheinlich kennen jetzt gerade nach der Pandemie, sind so diese Ideen von emotionalen Check-ins. Na, also zu sagen, hey, wie bist du heute hier? Oder was brauchst du heute, um deine bestmögliche Arbeit zu machen? Also einfach Check-in-Fragen, die über die Agenda-Punkte hinausgehen, um so ein Gefühl fürs Gegenüber zu bekommen. Na, weil wir verbringen 8-9 Stunden manchmal zusammen online, aber haben keine Sekunde über uns selbst gesprochen, geschweige denn hinterfragt, was die Person vielleicht brauchen könnte, um nur mit kleinen Mini-Veränderungen einen besseren Tag zu haben oder einen besseren Projektstart oder wie auch immer. Das heißt, ich glaube, erstmal Sprache zu entwickeln für das, was auch stattfindet, nämlich Teambeziehungen, wir selbst, ne, unsere Gesundheit, finde ich total wichtig. Aber man kann als Team sich wirklich total kreativ einbeziehen in diese Prozesse von, wer will ich eigentlich sein? Na, also ich habe da dieses Beispiel von ich arbeite an, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe damals in einem Team-Offsite mit einem Executive-Team haben wir sehr tiefe Arbeit gemacht tatsächlich und uns eben mal so kindliche Muster angeguckt. Und der CEO war sehr offen und hatte gesagt, naja, schon als Kind habe ich die Welt auf meinen Schultern getragen. Na, also die Verantwortung lag bei mir. Und Verantwortung abzugeben bedeutet einfach, da ist niemand, der diesen Ball fängt. Und das können wir uns nicht leisten als System. Jetzt ist der Chef von einem Startup, naja, was passiert? Er involviert sich in alles. Nicht aus einer kontrollierenden Micromanager-Haltung heraus oder Intention, sondern einfach aus diesem Gefühl, ich muss hier die Fäden zusammenhalten, sonst kippt es. Ne? Und der hat das so schön dargestellt und dann hat das Team gesagt, okay, was würde dir denn helfen, mehr loszulassen? Weil wir profitieren davon und du profitierst davon, weil du kriegst auf dem Zahnfleisch, weil du es gar nicht halten kannst, alle diese Verantwortungen zu übernehmen. Und dann haben sie gemeinsam einen Plan erstellt. Ne? Also so, ich arbeite daran, loszulassen und wie ihr mir helfen könnt, ist, dass wenn ihr merkt, ich springe rein, ich bin in einem Meeting, wo ich nicht sein muss, ich übernehme einen Task, der nicht mir gehört, dass ihr sagt, hey du, wir schaffen das schon, wir melden uns, wenn wir dich brauchen. Also dieses Spotted lag, nicht mal das lag in seiner Hand, weil es so automatisiert war, dass er es oft gar nicht gemerkt hat. Und dann zu sagen, ihr als Team dürft mir gegen Schienbein treten und sagen, hey, it's okay, we got you. Und dann selbst zu üben, loszulassen, das war sozusagen dieses gemeinsam in die Veränderung gehen. Das gibt dem, schafft sofort Verbindung, schafft Commitment und das hat zum Beispiel Liebsam, ein Startup, mit dem ich viel gearbeitet habe, auch gemacht. Die haben nicht nur OKRs für ihre Ziele sozusagen, also was wollen wir erreichen, sondern es gab immer auch noch persönliche OKRs, die auch besprochen wurden. Ne? Also, und dann committet man sich und ist irgendwie gemeinsam verantwortlich dafür, dass Nicole zweimal die Woche es schafft, zum Yoga zu gehen, weil wir wissen, dass, dann ist sie einfach ein besserer Mensch. sich zu involvieren. Und das sind so Facetten. Und was für mich eben auch wichtig ist, dass wir überhaupt an der Komponente Team arbeiten. Ne? Also der Unterschied
nicht selbstverständlich nehmen, ne? Sondern wissen, wir sind alle dafür zuständig und gestalten und den Raum schaffen. Ja.
Genau, ne? Und dann habe ich so ein paar Reflexionsübungen, um sich besser kennenzulernen, aber auch so Teamcoaching-Übungen, die ich gerne mit Teams mache, um zu gucken, hey, wir sind super, wir mögen uns, aber was fällt hinten runter? Ne? Und zum Beispiel habe ich letztes Jahr mit einer Bank gearbeitet, wo wir diesen Prozess gemacht haben und es sind einfach unterschiedliche Bereiche, wie zum Beispiel Feedback, Wertschätzung, emotionale Offenheit, Zielsetzung und so weiter, wo alle einfach mit kleinen Klebepunkten sagen, hey, da stehen wir ganz gut oder da haben wir noch Luft nach oben. Und dann wurde zum Beispiel klar, wir vertrauen uns, aber nur in Bezug auf unsere Expertise und auf unsere Zuverlässigkeit. Also ich vertraue dir, dass du kannst, also was du kannst. Die professionelle
Ebene sozusagen. Ja.
Genau. Und ich weiß, dass wenn du was versprichst, dass du es tust. Aber emotionales Vertrauen gab es gar nicht. Und dann zu sagen, wollen wir das? würde uns das helfen, davon mehr zu haben? Und das fehlt mir in Teams ganz oft, weil die immer so in diese Action-Bias fallen. Ne? Die machen immer Ärmel hoch, rein und vergessen aber, was es bedeutet, dieses Team-Setup zu bauen und da füreinander einzustehen. Ne? Also wir schieben dann immer alles aufs Leadership, die das Team irgendwie gestalten sollen. Aber ich appelliere so ein bisschen an Teammateship, also dass man auch untereinander im Team ganz viel Team bauen kann, unabhängig, ob die Führung gut ist oder nicht.
Ja, und das finde ich so wichtig, ne? Also nicht dieses nach oben schieben oder auf andere Teams, die anderen sind schuld, sondern tatsächlich da anzufangen, was kann ich selbst bewirken, ne? Auch diese Kompetenz zu spüren, die Selbstwirksamkeit dann. Und in dem Zusammenhang hast du ja auch diesen Begriff Bits of Connection. Was hat's damit auf sich?
Na, dass Gesundheit nicht erst in diesen großen Routinen startet oder im Team-Event oder in den 3 Tagen Team-Workshop, sondern dass es die ganz kleinen Momente sind, die entscheiden, wie viel Verbindung wir haben und wie viel Gesundheit stattfindet. Also ich hatte da eben dieses persönliche Beispiel mit meiner Kollegin Tiffany. Ich habe in einer großen Digitalagentur gearbeitet, super hektisches Umfeld. Wir waren immer drüber mit der Kapazität und ich hechtete halt so einen ganz langen Flur entlang und war so bewaffnet mit Laptop und Handy und starrem Blick und hatte so gar keine Zeit. Und sie hat sich getraut, in dem Moment mich anzuhalten. Und ich hörte dann irgendwann nur meinen Namen. Hey, Nora, halte mal kurz an. Fand es total nervig und dachte, ich habe keine Zeit, ich muss weiter. Sie hat sich aber überhaupt nicht davon beeinflussen lassen und hat mich zu sich gerufen, den Laptop mir aus der Hand genommen, mein Handy, und hat mich dann an sich rangezogen und umarmt. Und flüsterte mir nur ins Ohr, breathe, Nora, just breathe. Und ich dachte so, wow. Okay, wir standen da 10 Sekunden in dieser Küche und dann hat sie mich einfach wieder losgeschickt und ich dachte, genau darum geht es. Es geht darum zu sehen, wenn jemand so in seinem Tunnel ist, in seinem To-Do-Modus, wenn jemand überfordert ist oder ängstlich oder sauer oder frustriert, egal, dass ich das nicht an mir vorbeiziehen lasse, sondern dass ich mich entscheide, ganz kurz anzuhalten und mich reinzulehnen und zu sagen, brauchst du was? Ich sehe das. Willst, ne? So. Und das muss nicht immer ein Riesengespräch werden, sondern es sind manchmal so Mikromomente, wo ich dann in dem Moment erst realisiert habe, ich muss richtig gestresst ausgesehen haben. Und ja, ich war gestresst, aber ich hatte gar keine Zeit zu überlegen, wie gestresst ich bin und was ich jetzt brauche, weil ich war einfach in diesem Modus. Und da Verantwortung füreinander zu übernehmen. Und diese Bits sind halt nicht nur die Momente, wo es um Belastung geht, sondern das können auch andere Connection-Momente sein, wie, hey Nicole, hast du den Artikel gesehen? Oder ne, man überhört ein Gespräch und versucht sich so rein zu sneaken. Ne? Das sind alles so Momente, wo jemand irgendwas von uns braucht, also Aufmerksamkeit, Verbindung, Unterstützung. Und ganz oft sind wir aber selbst so im Tunnel, dass wir das gar nicht wahrnehmen. Da gibt es einfach so schöne Forschung, was ich finde auch privat einen Riesenunterschied macht von den Gottmans, ne, die ja so das Love
Lab hier die Bücher.
Haben. Ja, sehr gut. die dann eben festgestellt haben, dass Paare, die langfristig glücklich verheiratet sind, auf 86% aller Bits reagiert haben und die, die sich getrennt haben, nur auf 33%. Das heißt, daran hängt Beziehung. Ob ich sehe, dass du gerade kurz eine Umarmung brauchst, ob ich dir den richtigen Joghurt mitbringe aus dem Supermarkt, ob ich, weißt du, also so daran hängt Beziehung. Einmal im Jahr den Blumenstrauß vorbeizubringen und sagen, Schatz, ich liebe dich, reicht nicht. Ne? Sondern der Alltag bestimmt, fühle ich mich gesehen und unterstützt und das gilt fürs Team genauso.
Genau, das gilt fürs Team genauso. Und ich beobachte vielleicht auch nochmal verstärkt jetzt durch mehr Homeoffice, mehr Online, Corona-Nachwirkungen, Wirkungen, dass häufig eine Zurückhaltung da ist, im Sinne von, ist es nicht eine Grenzverletzung, wenn ich sowas beobachte und den anderen dann womöglich darauf anspreche oder sogar wie bei dir körperlich werde, jemanden in den Arm nehmen. Also dass es manchmal auch so die Befürchtung ist, übertrete ich da nicht eine Grenze?
Total. Und das ist auch ganz wichtig, also das im Kopf zu haben, weil Menschen sehr unterschiedlich funktionieren und Menschen auch sehr unterschiedliche Dinge helfen. Klar, Tiffany und ich kannten uns so und irgendwie war ihr klar, das ist okay. Aber das ist auch nochmal wichtig. Ne? Also Bits for Connection und darauf zu reagieren, heißt ja nicht immer, sich ganz tief reinzulehnen. Das heißt einfach nur, wenn ich merke, ne, du fällst irgendwie seufzt nach dem Meeting neben mir in den Stuhl und ich merke, du bist irgendwie so ein bisschen zerfleddert, zu sagen, ne, hast du noch eine offene Frage? Brauchst du was? Wollen wir kurz einen Kaffee trinken gehen? Also wir müssen ja nicht immer in die privatesten, intimsten Sphären eintauchen, sondern nur zu signalisieren, ich sehe das. Reicht häufig. Und auch das ist mir wichtig und auch in dem Buch wichtig, selbst wenn wir so die großen, schwereren Gespräche führen wollen, weil wir merken, ein Teammitglied ist seit Wochen anders, ne, liefert nicht mehr so oder ist super gereizt oder viel krank, dass wenn wir sowas ansprechen wollen, dass egal, was wir tun als Angebot, eben das immer nur eine Einladung ist, aber keine Erwartung sein kann. Na, also Tiffany kann mich einladen, anzuhalten und ich kann weiter stratzen. Das ist meine Entscheidung. Und Tiffany darf es dann vielleicht auch nicht persönlich nehmen, weil ich meine eigenen Gründe habe, warum ich das nicht annehmen kann. Ich würde trotzdem daran appellieren, nicht aufzuhören, Einladungen auszusprechen. Außer jemand sagt irgendwann, lass mich in Ruhe, ich will das nicht, dann natürlich. Aber ne, also trotzdem zu sagen, ich bin hier. So. Aber wir können nicht erwarten, dass sich jemand darauf einlässt.
Ja, und diese Wahrnehmung aber überhaupt zu haben, was ein schöner Bogen jetzt auch ist zu den Führungskräften, ne? Die gefühlt ja immer mehr Päckchen irgendwie an Verantwortung auf den Rücken bekommen und jetzt müssen sie auch noch, sind sie auch noch die Hauptverantwortlichen für Mental Health. Ja, sie tragen durchaus da auch Verantwortung, sicherlich. Und was ich da so wunderschön fand bei dir, war auch ungeteilte Aufmerksamkeit, Überschrift und Mattering. Unterschätze nicht, wie sehr es Menschen wertschätzen, wertgeschätzt zu werden. Ein Zitat von Zach
Mercurio, ja. Curio, hat ein tolles Buch dazu geschrieben. Das ist Mattering. Mhm.
Ja. Und das ist auch etwas, was ich den Führungskräften, mit denen ich arbeite, immer gerne mitgebe. Deswegen bin ich ja auch so ein Stärkenfan, weil ich das einfach so eine Brille, so eine Lupe finde, dann auch darauf zu schauen. Dieses, ich sehe dich. Ne? Also es muss ja gar nicht immer gleich das Riesenhilfsangebot und der ausgearbeitete Aktionsplan sein, weil da kann es übergriffig werden. Aber in ein Gespräch reinzugehen, wo man mal in Ruhe ankommt, wo man mal die volle ungeteilte Präsenz hat und nicht dabei schon wieder aufs Handy gucken, du, ich muss gleich auch wieder weg und das ist ganz schlecht eigentlich heute, dass wir uns zusammensetzen und dem anderen das, die Rückmeldung, das Gefühl zu geben, du zählst, ne? Also ich sehe dich.
Ja, genau. Und Mattering, was ich so schön finde an dieser Idee von Wertschätzung, ist eben Wert in zweierlei Maß. Also you are valued, also du wirst wertgeschätzt, aber auch you add value, ne? Also du bietest einen Mehrwert für uns, du schaffst Impact. Das sind so zwei ganz große Grundbedürfnisse, die wir im Job haben. Und 40% aller Menschen fühlen sich zu wenig gesehen im Alltag. Es gibt unglaublich viele Menschen, die sich extrem schwer tun, positives, ne, motivationales Feedback zu geben, gerade in Deutschland. Also in Deutschland ist nicht nur, ne, sozusagen Angst oder Wut oder, ne, Verletzlichkeit stigmatisiert, sondern auch Freude und Stolz. Und das muss uns klar sein, und das ist trotzdem ein Riesenhebel. Und auch da spezifisch zu sein und nicht nur zu sagen, good job, ne, sondern zu sagen, hey, die kritische Frage, die du dem Kunden gestellt hast, das hat wirklich nochmal meine Perspektive auf das Projekt verändert, danke. Das ist richtig gutes, positives Feedback. Und ich glaube, das unterschätzen wir und darin liegen für mich aber auch so kleine Dinge, also ich erinnere Dinge, weißt du, so Nicole erzählt mir, hey, ne, meiner Mama geht's gerade nicht gut und 2 Wochen später frage ich dich, hey, wie ist das eigentlich ausgegangen, wie lief die OP, also sich auch an Dinge zu erinnern, zeigt, hey, ich habe dir wirklich zugehört. Und wenn man sich eben mal so diese Aufmerksamkeitszahlen anguckt, dann ist es so, dass Führungskräfte zu 70% der Zeit nicht da sind, wo sie sind. Die sind im Kopf überall. Liegt natürlich an den Druck, an dem Druck, dem sie ausgesetzt sind und an der Verantwortung, die sie tragen. Aber das macht was mit dem Team. Ne? Wenn jemand immer so in der Demenzforschung nennen wir das ambiguous loss, also du bist physisch anwesend, aber emotional nicht präsent, dann ist es fast besser, du bist gar nicht da. Weißt du? Also so dieses, weil wir keinen Bezug zueinander haben.
Ja.
Und das ist eher demotivierend, als wenn du einfach gar nicht da bist. Und das finde ich nochmal wichtig zu verstehen. Also ungeteilte Aufmerksamkeit ist eine Love Language, die wir total unterschätzen. Und ne, dem anderen das Gefühl zu geben, du schaffst hier was, was wir brauchen. Und auch wenn du nicht schaffst, dann bist du wichtig für uns.
Genau, das hast du so schön unterteilt zwischen ich werde wertgeschätzt und ich schaffe Wert. Also dass diese 2 Säulen oder 2 Blöcke wichtig sind und dass es als Führungskraft auch sinnvoll ist, darauf einzuzahlen. Ne? Wahrgenommen, bedeutsam, gebraucht. Hm. Und da ist auch nochmal ein schöner Bogen zu den Grenzen, die wir vorhin beim gesunden Ich hatten. Also selbst die Grenzen für sich zu erkennen, zu stecken, sich auch mal zu trauen, mutig zu sein, diese zu äußern, auch auf die Gefahr hin, dass man dann meint, nicht mehr gemocht zu werden. Und hier bei den Führungskräften gibst du so schön rüber, respektiere Grenzen.
Ja, weil davon haben wir ja vorhin schon kurz gesprochen. Ne? Also das eine ist, ich setze eine, das andere ist, sie zählt. Und ich habe immer wieder mit Teams zu tun, die haben solche Dinge, die ich auch empfehle, wie so ein Pulscheck, Kapazitätscheck, wo sie einmal die Woche anzeigen können, hey, wir können eigentlich nicht mehr. Und das immer auf taube Ohren stößt. Und auch da denke ich mir, naja, dann frag gar nicht erst. Also wenn du keine Bereitschaft hast oder vielleicht auch keine Handlungsmöglichkeit, Dinge vom Tisch zu nehmen oder emotional präsent zu sein für dein Team, dann frag sie nicht. Weil das Schlimmste ist, gefragt zu werden und dann ignoriert zu werden. Das kostet uns immens viel Vertrauen. Und deswegen, wenn jemand sagt, ich habe da eine Grenze, wenn wir sie vertreten können, weil manche Grenzen können wir einfach so nicht annehmen, das ist auch so. Manchmal müssen wir als Führungskräfte Entscheidungen treffen, die sind unangenehm und blöd und gehen auch mal an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden vorbei. Also auch das ist die Realität von einem Wirtschaftskonzern. Aber dann zumindest zu erklären, warum geht es nicht. Und ich verstehe, dass das schwer für euch ist. Ansonsten, wenn wir von Grenzen sprechen, müssen wir sie erlauben. Ansonsten brauchen wir nicht davon sprechen. Und das erlebe ich eben in klein, wenn es darum geht, dass Leute dann rechtzeitig Feierabend machen und sich trotzdem anhören müssen. Dass sie, jetzt schon wieder zum Yoga gehen können und man sich selbst das nicht hätte leisten können bei der eigenen Rolle. Oder dann in der Performance Review dann doch als nicht leistungswillig gelten. Also dass das ein immenser Widerspruch ist, der nicht fair ist. Und ich glaube, das ist etwas, wo Führungskräfte eine Sensibilität brauchen, Grenzen zu respektieren und wenn sie es nicht können, zu erklären, warum nicht und was die Alternative ist.
Das ist dann häufig das Wie, ne? Ich finde, das Was ist ja zum Teil auch nicht vordiktiert, aber vielleicht in bestimmten Fällen auch vorgegeben, dass ich bestimmte Ziele erreichen sollte mit meinem Team, dass ich durch harte Zeiten vielleicht unpopuläre Entscheidungen auch kommunizieren muss und durchsetzen muss. Aber ich kann als Führungskraft durchaus das Wie gestalten. Und da dabei Mensch zu bleiben und auch da meinem Gegenüber das Gefühl zu geben, ich nehme dich auf Augenhöhe wahr, unabhängig von irgendwelchen Statusthemen, aber als Mensch in einer Organisation, in einem Team macht halt einen großen Unterschied.
Genau, ne? Also einfach zu sagen, ich höre dich, mir geht's genauso und ich habe trotzdem keinen Handlungsraum und es tut mir sehr leid. Aber ich melde das nach oben, dass sich das ändern muss. Also ganz oft, ne, Führungskräfte haben ja nicht die nicht die schlussendliche strategische Entscheidungsmacht. Also gerade im Mittelmanagement, ne? Und ich glaube, dann geht es, wie du sagst, um das Wie und da dann empathisch zu bleiben.
Die vierte Ebene ist die ganz große, die der Organisation, wo ich eingangs verstanden habe, dass du halt auch gesagt hast, hey, ich möchte da mehr ans System ran. Wenn ich Großes bewirken, wenn ich wirklich was verändern will, dann muss ich auf Dauer aus dem 1-zu-1-Setting raus und sozusagen am System arbeiten und nicht nur im System. Vielleicht kurz mal, wie ist dein Angang, wenn du mit Firmen arbeitest? Also was unterscheidet vielleicht auch euren Ansatz? Du bist Gründerin der Firma Between People. Was macht ihr anders?
Ob wir das so anders machen, weiß ich gar nicht. Ich bin ja immer nicht dabei, wenn andere
das. Ja. Oder was ist euer Ansatz?
Also für mich geht es erstmal darum, die Organisation wirklich zu verstehen. Also der Wunsch nach mehr Gesundheit, den haben fast alle, nach mehr Work-Life-Balance, nach weniger Krankheitstagen und so weiter. Aber zu verstehen, was ist denn realistisch machbar bei euch, auf Basis der Funding-Strukturen, auf Basis der organisationspolitischen Strategiefaktoren und so weiter. Das heißt, ich fange am liebsten an, neben dem Beziehungsaufbau zu den wichtigsten Stakeholdern natürlich, fange ich damit an, mir die Zahlen anzugucken. Also was ist der Status quo? Wie geht's uns wirklich? Und zwar quantitativ. Es gibt ja unglaublich viele Umfragen normalerweise. Hoffentlich die Gefährdungsbeurteilung, ne? Psyche. Es gibt vielleicht Maßgaben wie Krankheitstage, Retention Rates und so weiter und so weiter. Also erstmal zu gucken, was ist denn der Status quo? Und das zu untermalen mit qualitativen Daten. Denn ich erlebe immer wieder, dass Mitarbeitende so umfragemüde sind, dass sie entweder gar nicht antworten oder fast zu positiv antworten. Also ich hatte schon Teams, wo psychologische Sicherheit eingeschätzt wurde bei 92 von 100. Und dann komme ich in den Workshop und alle Kameras sind aus, niemand beteiligt sich, alle versuchen nur, wenn anonym, Fragen zu stellen. Dann denke ich so, I don't know. Also wie sicher seid ihr? Und dann, also da im Interviewverfahren erstmal zu verstehen, wo stehen wir wirklich? Denn da bekomme ich diese kleinen Geschichten, an denen spürbar wird, entscheiden wir uns für Mensch oder Marge. Ne? Also sind wir wirklich da oder geben wir nur vor, da zu sein? Und das dann einfach mal aufzumalen und zu sagen, okay, hier ist der Business Case für Mental Health extern. Also das sind die Zahlen, die wir kennen. Das sind eure Zahlen. Und was sind denn Dinge, die ihr verändern wollt? entweder als HR oder am besten mit dem C-Level, aber je nach Größe der Organisation kommt man da nicht so schnell hin. Und dann erstmal zu verstehen, okay, wie schaffen wir jetzt einen Plan, der darauf einzahlt? Und zwar nicht uns alles sofort vorzunehmen, sondern wirklich zu überlegen, wo haben wir jetzt in relativ kurzer Zeit den größten Impact? Ist das wirklich das Training aller Mitarbeitenden, wo sie die 5 Mental Health-Tipps bekommen? Oder geht es eigentlich darum, erstmal mit den Führungskräften anzufangen, ne? Weil die als Multiplikatoren in die Breite gehen? Oder geht es erstmal darum, ERP zu haben, damit es eine schnelle Lösung im Außen gibt? Also was ist so der erste Weg, um erstmal so ein bisschen Entlastung zu schaffen? Und natürlich, für mich zählt immer das Commitment von oben. Ne?
Also, ja, ganz wichtig, damit überhaupt was bewirkt werden kann.
Genau, ne? Ich versuche immer eine Spokesperson zu finden, also jemand, der entweder eine persönliche Geschichte sogar damit hat oder zumindest sagt, ich in meiner Rolle setze mich dafür ein und positioniere mich auch im Vorstand dafür, dass wir das brauchen. Weil oben sagt immer, ja, ist uns wichtig, aber wenn man sich dann anguckt, wo sie das Geld investieren, dann
ist das nicht unbedingt nachhaltig gedacht oder nicht überzeugend.
Aber für mich sind Daten eine immense Grundlage, weil das ist die Stimme der Organisation.
Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass du mit diesem Angang sehr überzeugst, weil du letztlich die Sprache sprichst, die dein Gegenüber tagtäglich spricht und auch braucht. Und dadurch wird das Thema noch mehr ins professionelle Setting geholt, weil ich finde, das ist so ein bisschen nicht der Nachteil, aber darunter leidet vielleicht auch immer wieder so diese Mental Health Bewegung, dass das so ein bisschen nice to have, ne? Ach ja, okay, jetzt machen wir auch noch ein bisschen Mental Health und dann wären wir hier Employer of Choice und so, das steht uns gut zu Gesicht. Aber tatsächlich an Fakten, an Daten deutlich zu machen, dass es eine Auswirkung auf die Produktivität hat, ist natürlich nicht nur charmant, sondern sehr schlau.
Ja, und das ist natürlich gar nicht so einfach, ne? Also so, ja. Den Return on Investment zu messen für weiche Faktoren wie Emotionen, ne, und Offenheit und Vertrauen ist gar nicht so einfach, weil das sehr subjektiv ist. Und trotzdem ist es wichtig, das zu probieren, ne, und zu sagen, woran würdet ihr denn sagen, das war erfolgreich? Weil es eben häufig noch so dieses Gimmick, ne? Also ich komme auch ganz oft als Gimmick-Kino, das soll jetzt Spaß machen, weil es ist nochmal was fürs Team, so, aber es ist nicht was für die Strategie. Und dann denke ich, naja, Leute, es ist für beide, ne?
Ja.
Genau, und ich glaube, das ist total wichtig, wenn es auch nicht so einfach ist. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass ich in die Organisation komme und wie Gary Vee mal sagte, naja, was ist denn der Return on Investment deiner Mutter? Also wie soll ich denn eine Beziehung quantifizieren? Also dass sich das lohnt, da zu investieren in die Beziehung zu deiner Mutter, lohnt sich, egal ob du es messen kannst oder nicht. Natürlich wär das schön, wenn es ein menschliches Grundverständnis wäre, dass das wichtig ist. Aber das reicht eben manchmal nicht in der Wirtschaftssprache. Und dann müssen wir, ne, auch die quantitative Seite hinzunehmen, um zu sagen, it matters.
Ich würde gerne diesen Blick auf die Organisation abschließen oder rund machen mit einem schönen Beispiel, was du in deinem Buch hast, und dir dann zum Abschluss noch meine 3 letzten Fragen stellen. Wir sind ein bisschen über der Zeit. Ich hoffe, das passt noch für dich.
Ja, gerne.
Sehr schön. Genau, und zwar hast du das schöne Beispiel des Europäischen Hofs in Heidelberg. Kannst du da uns mal reinholen? Weil ich fand das insbesondere für den Aspekt Mensch und Marge nochmal ganz interessant. Was war da die Story?
Also mein Anspruch war jetzt nicht nur die großen Corporates zu zeigen, die ganz viel Geld haben und vielleicht auch politischen Druck, anders zu handeln, sondern was machen denn Industrien, die kein Geld haben? Wie zum Beispiel die Hotellerie, wie zum Beispiel Gesundheitswesen, Krankenhaus habe ich auch mit dabei. Also wo entscheidet sich das? Und Caroline von Kretschmann habe ich mal auf einem Panel erlebt und dachte, Hammerfrau. Die machen ganz viele Dinge, aber tatsächlich sagen sie eben, wir wollen nicht das erfolgreichste und sozusagen profitabelste Hotel werden, wir wollen das herzlichste werden. Und bei uns ist nicht der Kunde König, sondern der Mitarbeitende. Weil wir wissen, wenn der Mitarbeitende König ist, liefern sie den besten Service sowieso, weil es für sie persönlich relevant ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das klingt ja alles toll, Caroline, das erzählen mir andere Organisationen auch, aber jetzt mal Butter bei der Fische, wo findet das denn statt? Und da meinte sie, unzählig. Zum einen in Situationen wie, es ist total stressig, ne, das ist die Szene, die ich dann beschreibe, im Restaurant des Hotels, ne, alle schwitzen und rotieren zwischen den Tellern, rennen hin und her, Abendgeschäft. Plötzlich wird klar, 2 Teammitglieder kommen nicht mehr, weil sie krank sind. Und dann entscheidet der Restaurantleiter, dass das Reservierungstool fürs Restaurant geschlossen wird. Ab jetzt keine weiteren Tische. Was verlieren sie? Geld. Und gewinnen vielleicht ein bisschen Frust der Kunden. Aber die Idee ist, nur so können wir nachhaltig einen guten Job machen. Und das sind so Mikroentscheidungen, wo deutlich wird, was ist uns wirklich wichtig. Also werden diese Werte tatsächlich gelebt? Und das macht das Hotel an ganz vielen Stellen. Also wenn es darum geht, wie Menschen sich weiterentwickeln können innerhalb der Organisation, wenn es darum geht, wie sie Feedback geben. Also zum Beispiel haben die eine krasse Feedback-Kultur, dass wenn Dinge entgegengesetzt der Werte gehen, die Führungskraft sofort sich zu den Mitarbeitenden begibt und sagt, hey, ne, da warst du am Kunden gerade ein bisschen rough, ne? Kannst du dir vorstellen, wie es besser gehen könnte? Also, dass sie das wirklich in so einem Verhaltens-Shaping-Weg irgendwie integrieren und tatsächlich leben, auch mit dem Potenzial, Geld zu verlieren, kurzfristig. Langfristig gewinnen sie an Geld, weil die Kunden treu sind, weil die Mitarbeitenden treu sind. Sie haben extrem hohe Retention Rates für die Hotellerie, extrem hohe Bewertungen auf Kununu für die Hotellerie. Also es lohnt sich. Ne? Vielleicht verlieren wir in dem Moment 400 Euro, aber langfristig sparen wir uns Tausende und Abertausende von Euro. Und diese Haltung zu verstehen, dass Mensch über Marge auch einen Impact auf die Wirtschaft hat, das dem vertrauen viele Organisationen einfach nicht, weil sie es anders gelernt haben.
Ja, und diese Haltung prägt Kultur. Also damit kann man das ja dann wirklich nachhaltig und überzeugend reinbringen in die eigene Organisation. Total schön.
Also Gesundheit ist eine Aneinanderreihung von kleinen Entscheidungen.
Ja, auch ein ganz wichtiger Ausspruch. Und was ich auch über diese verschiedenen Ebenen so schön finde, ist immer wieder diese Frage und dieser Blick letztlich auf die Vision, wer möchte ich sein? Das kann ich beim Ich mich fragen, das kann ich mich als Teammitglied fragen. Wie möchten wir gemeinsam das gestalten? Als Führungskraft finde ich es extrem wichtig. Mache ich auch im Coaching immer mit den Leuten, aber auch da sich, du hast so dieses Beispiel des eigenen Führungszeugnisses sich auszustellen im Buch, ne? Und auch als Organisation, wer wollen wir sein? Ne? Wie wollen wir mit unseren Leuten umgehen, mit unseren Mitarbeitenden? Wie wollen wir mit unseren Kunden umgehen und wofür stehen wir? Das ist eine wichtige Frage, wo man sich ehrlich machen darf. Nora, wie gesagt, ich könnte jetzt hier noch ewig, aber der Podcast ist irgendwie anders aufgelegt und du hast heute auch noch ein bisschen andere Themen auf der Agenda. Deswegen würde ich dir gerne meine drei Abschlussfragen stellen. Die erste Frage ist, wie schaffst du dir mehr Freiraum in deinem Leben?
Tatsächlich mittlerweile durch radikale Neins. Also ich habe wirklich umgedreht vom Default Ja zum Default Nein. Erstmal ist alles ein Nein, auch die schönsten Dinge im Leben. Und innerlich darf ich dann mir Argumente suchen, warum es ein Ja ist, damit das bewusster ist. Und für mich sind Grenzen die Wurzel von Selbstfürsorge, weil Selbstfürsorge braucht Zeit. Und deswegen muss ich geiziger mit meiner Zeit sein.
Grenzen als Wurzel für Selbstfürsorge nehme ich auch nochmal mit. Toll. Und was ist deine Lieblingsstärke an dir? Du bist ja auch sehr stärkenaffin.
Oh, ich glaube, ich mag meine Empathie, also diese Beziehungskompetenz, die ich habe, ist nicht meine erste. Meine erste ist leider Leistungsorientierung. Damit bewege ich zwar viel, aber ne, auch ja, mit ihren Schattenseiten. Aber ich glaube, dass dieser Bezug, was andere bewegt und dieses Geschichtensammeln, das mag ich sehr.
Geschichtensammlerin ist auch echt ein schöner Begriff für deine Themen. Ja, sehr schön. Und da könnte mir vorstellen, dass da noch mehr Stärken darauf einzahlen. Wahrscheinlich hast du die Einzelwahrnehmung auch weit vorn. Mhm. Vielleicht auch die...
Ja, unter den Top 5, glaube ich, ja.
Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch Kontaktfreude, weil das so dieses Sammeln auch so ein bisschen, vielleicht auch ein Ideensammler oder wie auch immer, aber das ganz spannend, ganz schön. Ja. Wofür bist du heute dankbar, Nora?
Ich glaube, dass ich mich getraut habe, dieses Buch zu schreiben. Das hat mich sehr viel Überwindung gekostet und dass es jetzt in den ersten Händen liegt. Und das ist ein ganz demütiges Gefühl. Und dafür bin ich dankbar, dass ich den Prozess gehen durfte. Trotz Kleinkind, trotz Herausforderung haben wir das irgendwie gemeistert und das genieße ich gerade einfach.
Ja, und das ist schön, dass du das so genießen kannst. Das war dir so anzuspüren und auch zu beobachten bei deiner Bookparty, habe ich dir ja auch schon rückgemeldet. Ich habe selten einen Menschen so von innen nach außen strahlen sehen.
Dankeschön. Ja, und zittern. Ich habe 45 Minuten durchgezittert.
Es war wirklich berührend und einfach auch schön zu spüren, wie du in deiner Art auch den Raum und die Atmosphäre geprägt hast. Also es war wirklich, war toll, war ganz toll. Danke, dass ich dabei sein durfte. Genau, und dieses Buch, liebe Leute, kauft es. Es ist auch echt schön. Also ich finde auch dieses Design ganz toll. Und es ist toll aufgebaut mit Grafiken drin. Es liest sich einfach hervorragend. Also sollte zur Pflichtlektüre werden. Und ganz zum Schluss vielleicht der Blick in die Glaskugel, den du auch in deinem Buch hast. Was wünschst du dir für unsere Zukunft, Nora?
Ich wünsche mir, dass das Buch in 10 Jahren kalter Kaffee ist. Wir das alles machen. Wir wirklich Mensch sein dürfen vor Mitarbeitender. Und dass wir die Erlaubnis haben, ein richtig gelebtes Leben zu leben, statt am Ende es nur geschafft zu haben.
Wie schön. Vielen, vielen Dank, Nora, für dieses wundervolle Interview, für deine Zeit, dass du nicht Nein gesagt hast, obwohl du da drin bist.
Mache ich ja nur innerlich, das Nein.
Genau, für das tolle Buch. Und ich freue mich auf unsere nächsten Begegnungen, spätestens im September, glaube ich, zur NWMS. Und ich wünsche dir einfach von Herzen alles, alles Gute und hoffe, mit meinem kleinen Nischen-Podcast hier ein bisschen beitragen zu können, dass dein Buch viele Leute erreicht.
Danke für deine tolle Energie. Tschüss.
Tschüss.
Zum Schluss noch einige Tipps in eigener Sache bzw. für dich, falls du Interesse hast. Im November gibt es wieder unser schönes Mehrwert-Retreat, was ich gemeinsam mit Hede Kimmer anbiete. Im November und auch im Februar, die Daten stehen fest, die findest du auch über meine Website. Wir sind da wieder im Cozy Hotel, ein wunderschönes Hotel, wo wir 2,5 Tage mit den Teilnehmenden verbringen. Und Hede und ich haben die Inhalte jetzt nochmal überarbeitet, sodass auch Wiederholer die Möglichkeit haben zu kommen. Der Wunsch war da. Und es geht die Wissensspur auf Basis der eigenen Erfahrungen, Erlebnisse, Stärken und Werte, die eigene Lebensspur zu finden und zu vertiefen. Dann möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass es demnächst einen zweiten Podcast mit mir gibt. Gemeinsam mit Michael Trautmann, Jan Köster und Florian Mayer werde ich einen Podcast rund um Stärken wöchentlich rausgeben. Der Podcast nennt sich Die Profiler, den Stärken auf der Spur, ein True Identity Podcast. Inhalt ist, dass wir uns jede Woche ein neues Profil vornehmen, was einer aus unserer Runde mitgibt, anonym, und wir analysieren, die anderen drei das Profil interpretieren und schauen, welcher Mensch da vielleicht hintersteckt, und am Ende wird aufgelöst. Sicherlich ein Format, was für Stärkeninteressierte und Menschen, die mit dem Clifton Strength 34 von Gallup vertraut sind, sehr spannend ist, für andere vielleicht schon etwas zu speziellartig. Aber du kannst ja mal reinhören, ab 4. Juli die Profiler, den Stärken auf der Spur. Und zusätzlich möchte ich hier dann noch den letzten Werbeblock einfügen. In meiner Stärken-Coach-Ausbildung geht's auch weiter. Die Ausbildung für 2026 im Frühjahr ist quasi schon ausgebucht. Also da gibt's nur noch eine Warteliste. Völlig verrückt. Und für Herbst plane ich aber etwas Neues. Das hatte ich schon mal angeteasert. Es kommt ein Online-Format raus, was schier online ist und auch modular buchbar. Das heißt, es ist kürzer, konzentrierter als das, was ich im Frühjahr anbiete. Wenn du da Interesse hast, melde dich gerne direkt bei mir. Demnächst gibt es dazu auch Einzelheiten und Termine und Details auf meiner Website. Also, jetzt alles Liebe, Werbeblock Ende. Aber es könnte ja spannend sein. Deswegen hab einen guten Tag und eine gute Zeit.